Liebe Geschwister und liebe Gäste, manchmal haben Christen den Eindruck, dass es besonders schwer ist, wenn man, also Gott treu zu sein, wenn man eine sehr hohe Stellung in der Wirtschaft oder in der Politik bekleidet. Also sozusagen, wenn man irgendwie zu den oberen 10.000 gehört. Dort oben scheinen die Gläubigen einerseits besonders dünn gesät zu sein, und andererseits hat man den Eindruck, naja, die, die es bis dahin geschafft haben, die haben bestimmt schon so viele Kompromisse gemacht, dass das ohnehin keine richtigen Christen mehr sind, oder? Ihr geistliches Leben ist ohnehin schon kaputt. Der Prophet Jesaja beweist uns, dass es auch anders geht. Und er ist ja selbst wie kaum ein anderer in die Mühlen der Weltpolitik hineingeraten, der damaligen, und hat den Versuchungen aber von Macht und Einfluss niemals nachgegeben. Und wenn wir ihn und seine Botschaft einigermaßen verstehen wollen, müssen wir uns leider auch heute Abend ein bisschen mit der Weltpolitik befassen, aber von damals. Also wir reden heute nicht über Amerika. Damals spielten sich die Dinge da irgendwo anders ab, also ungefähr in einem Gebiet, das mehr als 3000 Kilometer auch von uns entfernt ist, Israel. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte, müssen wir in Gedanken ungefähr zurückgehen, so 2750 Jahre. Diese uralte Geschichte, das kann man ja wirklich sagen, es gibt ja, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt schon mal von euch ein Buch gelesen hat, das so alt ist. Also ein anderes, außer der Bibel meine ich jetzt, ja? Es ist ja ziemlich schwierig, sowas in die Hände zu kriegen und überhaupt noch was zu wissen von der damaligen Zeit. Aber diese uralte Geschichte aus diesen fernen, heißen Ländern hat Bedeutung nicht nur für Israel damals und seine Nachbarvölker, sondern letztlich für uns hier und heute. Und es ist bemerkenswert, dass Gott diese Geschichte hat aufschreiben lassen, nicht nur einmal, auch nicht nur einmal im Alten Testament, sondern an mehreren Stellen im Alten Testament hat er praktisch Ergänzungen gegeben für diese Geschichte. Und das müssen wir uns heute Abend ein bisschen heraussuchen. Es sind also die Reden des großen Gottesmannes Jesaja uns aufbewahrt. Und daran können wir erkennen, wie Gott ist, wie Gott gehandelt hat. Und das Erstaunliche ist ja, er hat sich überhaupt nicht geändert. Also seit mehr als 2700 Jahren, nicht im geringsten geändert. Gott ist der gleiche Gott, mit den gleichen Anliegen, immer noch. Und der Gott, auf den man sich wirklich verlassen kann, wenn man will. Wenn man nicht will, muss man allerdings auch die Konsequenzen tragen, wie damals das auch der Fall war. Wir sehen in diesen alten Texten, wie Menschen sich benehmen, die benehmen sich heute genau noch so. Man sieht, wie Menschen auch bestraft werden von Gott, wenn sie sündigen. Wie Gott ihnen wieder Vergebung gewährt, wie er ihnen Glück und Heil schenkt, wie er für sein Volk manchmal Tausende von Feinden sterben lässt. Und wie er seinem Volk damals durch den Propheten einen ungeheuer weiten Horizont gegeben hat, der nicht nur die damalige Welt umfasste, sondern bis in die Endzeit hineinreicht, also bis in die Zeit, in der wir heute leben und sogar noch darüber hinaus, bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Das hat Jesaja damals schon sehen können. Wie ich es gestern schon gesagt habe, Jesajas Dienst begann in einer Zeit des Wohlstands für Israel und Juda, für das kleine Juda. Und Israel hatte sich ja nach Salomos Tod nochmal zerteilt. Ja, das passiert ja heute in manchen Gemeinden auch. Also, und damals in das Nordreich Israel, in das kleine Südreich Juda. Und im Norden regierte zu dieser Zeit ein König, kein frommer König, er hieß Jerobeam, er wird in der Geschichte genannt, der Zweite, weil er eben den gleichen Namen hatte wie einer schon mal. Und da war auch Wohlstand ausgebrochen. Es war das Reich Israel hatte damals die größte Ausdehnung seit der Zeit Salomos. Und es ging ihnen wirklich gut, wie ich gestern schon gesagt habe, zu gut. sowohl im Nordreich als auch im Südreich. Nach dem Tod des Königs Usia, das war also der König, der über das Südreich Juda geherrscht hat. Ich habe gestern erwähnt, dass er auch so ein bisschen durch den Wohlstand und durch seine Erfolge übermütig geworden war und dass Gott ihn gestraft hatte mit Aussatz. Er dann schon seine Regierung abgeben musste an seinen Sohn. Und dann in diesem Todesjahr, also als Usia starb, hatte Jesaja ja diese ganz besondere Schau, die uns im 6. Kapitel beschrieben ist, wo er den heiligen Gott sieht und selber bestürzt ist über seine eigene Unreinheit im Gegensatz zu Gott. Nun, sein 25-jähriger Sohn Jotham musste dann die Regierungsgeschäfte weiterführen, also Sohn von Usia. Und er hat auch ein paar Erfolge gehabt, hat aber nicht lange regiert, bloß ein paar Jahre. Und jetzt brauten sich so dunkle Wolken zusammen über dem Horizont des nördlichen Israel. Es war so, ich habe das gestern schon mal erwähnt, ganz weit weg, also 1500 Kilometer im fernen Assyrien, da hatte etwas begonnen, dass Könige an die Macht gekommen waren, die also nur noch Expansion im Blick hatten und die das Assyrische Reich immer weiter ausgebreitet hatten. Wenn man also in der Bibel eine Karte hat, der kann das so ein bisschen verfolgen. Das ist also weit im Norden, ein bisschen östlich zum Teil noch. Und diese Macht hat natürlich den kleinen Völkern weiter südlich Angst gemacht. Und da gab es also das eine Volk, das gibt es heute noch, das sind die Syrer. Hauptstadt Damaskus, war auch damals schon so, ja, also etwas nordöstlich von Israel. Und daneben war sozusagen das Nordreich Israel, also heute auch Galiläa und also diese Gegenden, die wir aus dem Neuen Testament gut kennen. Und die beiden, die waren meistens Spinnefeind, aber manchmal ist es, wenn man noch einen größeren, schlimmeren Feind hat, verbündet man sich. Und so hatten diese beiden Völker sich verbündet, die Könige natürlich, Und wollten gemeinsame Sache machen gegen den Assyrer. Und nun, die waren auch immer wieder verfeindet mit Juda. Also da hat auch manchmal jeder gegen jeden gekämpft. Aber nun schien die assyrische Bedrohung so stark geworden zu sein, dass sie unbedingt Juda mit in das Bündnis hineinnehmen wollten. Der Haken der Geschichte war, Juda wollte nicht. Also der König weigerte sich, diese Politik da zu machen. Im Jahr 735 vor Christus bekommt Juda ernsthafte Schwierigkeiten. Der König Jotham war inzwischen auch schon gestorben, also Usia war der Aussätzige, dann sein Sohn Jotham, der war schon wieder tot. Und jetzt war sein 20-jähriger Sohn Ahas an die Macht gekommen, ein junger Bengel, muss man schon sagen, mit ziemlichen Flausen im Kopf. Nun hat er erstmal große Schwierigkeiten. Kurz nach seiner Thronbesteigung, dann fangen die beiden, also nördlichen Länder, Krieg an mit ihm. Also die Syrer und auch ja, das Brudervolk sozusagen, ja, das Nordreich Israel. Und sie wollen Juda mit Gewalt zwingen, dem anti-assyrischen Bündnis beizutreten. Wir lesen davon in Jesaja 7. Und ich will ein paar Verse lesen daraus. Zur Orientierung, also wenn ich Jesaja-Texte lese, lese ich gewöhnlich nach meiner Übersetzung, also im Alten Testament, das ist noch nicht fertig, das Alte Testament ist ein sehr dickes Buch, ja. Vom Neuen Testament habe ich, das liegt ja schon dort, aber die anderen Texte, die ich noch nicht fertig habe, die lese ich dann nach der Elberfelder, bloß zur Orientierung. Jesaja 7, Abvers 1. Als Ahas ben Jotham, der Enkel von Osia, König über Juda war, zogen die Könige Rezin von Syrien und Pekach ben Remalja von Israel gegen Jerusalem. Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht erobern. Schon als dem Königshaus gemeldet wurde, dass die syrischen Truppen im Gebiet von Ephraim stünden, fürchtete sich der König und sein ganzes Volk. Sie zitterten wie vom Sturm geschüttelte Bäume im Wald. An einer anderen Stelle der Bibel wird uns erklärt, warum der König hier solche Angst hatte, also der Ahas. Und zwar lesen wir das im 2. Buch Könige, Kapitel 16. Ich lese 2. Könige 16, Vers 1. Im 17. Jahr Pekachs des Sohnes Remaljas wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David, sondern er ging auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Hier haben wir also schon im Buch Könige eine kurze Charakteristik dieses Königs Ahas, der jetzt an die Macht gekommen war in Juda. Der hielt also nichts von dem Gott seiner Väter, sondern er setzte auf heidnische Götter. Er meinte offenbar, wenn man, und so, das ist oft so, dieser Gedanke, der ist eigentlich verbreitet in der ganzen Welt. Als Kind habe ich das schon gelesen, manchmal in Indianergeschichten so zum Beispiel. Ja, man muss Gott, das ist die Überzeugung aller Welt, man muss Gott ein besonders großes Opfer bringen. Und wenn das Opfer besonders schwerwiegend ist, ja, besonders groß ist, dann hilft einem Gott besonders. Ja, könnt ihr euch erinnern bei den Indianern, den Sonnentanz, ja, wo man sich so eine Schnur durch die Brust ziehen lässt und die dann zerreißen muss oder irgend so ein Zeugs. Ja? Und damals ist man so weit gegangen, dass man sogar die eigenen Kinder oder eigene Söhne lebendig verbrannt hat. Den Thronfolger oder einen Bruder vom Thronfolger, vom späteren. Ja? Und das ist schon eine extreme Sache. Ja? Der Ahas machte das. Da muss man dann schon in ganz großer Not sein. Und man denkt, das ist natürlich Schwachsinn, dieses Denken. Aber wie gesagt, es ist in der ganzen Welt verbreitet. Man denkt, wenn man ein besonders großes Opfer bringt, naja, dann wird der Gott schon gnädig sein. Das ist ein ganz typisch heidnisches Denken. Gott akzeptiert es niemals. Und wenn wir jetzt weiterlesen, 2. Könige 16, ich lese hier ja nach der Elberfelder, Vers 5. Dieser Vers schildert die gleiche Situation, die wir eben bei Jesaja gelesen haben. Vers 5, damals zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf, und sie belagerten Ahas, konnten aber nicht gegen ihn kämpfen. Also das war die gleiche Situation. Sie haben Jerusalem schon belagert, konnten die Stadt aber nicht einnehmen. So, wir haben die Frage allerdings noch nicht beantwortet, warum der König solche Angst hatte. Also er ist ja davongekommen, die Stadt konnten sie nicht erobern. Aber der nächste Vers im 2. Könige 16 gibt uns eine Antwort darauf, nämlich der Vers 6. Der syrische König, der war so mächtig geworden, dass er, und das muss man sich auf der Karte mal angucken, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, und die meisten, die in Israel waren, die waren noch in Elat. Ja, wisst ihr, wo Elat liegt? Also von Damaskus aus, da muss man sozusagen auf der Karte rechts von Israel vorbei, ja, also im Ostjordanland ganz rund. Das heißt, das musste der alles erobert haben. Dieses ganze Gebiet, da ist er mit seinem Heer runtergezogen, bis am Toten Meer vorbei, noch weiter südlich, bis nach Elat. Ja, an diesem Zipfel vom Roten Meer. Und das bedeutet, er hatte schon die ganze östliche Seite erobert von Israel. Er konnte sogar ums Tote Meer herumkommen, von unten, und sozusagen Israel von zwei Seiten packen, von Nord und von Süd. Juda packen, ja, das Südreich Juda, von Norden und von Süden, also durch das Nordreich Israel und unten jetzt durch die Syrer. Das war wirklich gefährlich. Ich lese mal Vers 6. In dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, Elat wieder an Aram und trieb die Juden aus Elat hinaus. Und es kamen Edomiter nach Elat und sie haben sich dort niedergelassen bis auf diesen Tag. Das war dann etwas später. So. Es geht noch weiter. Der nächste Vers hier bei Könige macht deutlich, dass dieser Ahas, König von Juda, dass er nicht nur auf die Kraft fremder Götter vertraute, sondern auch auf Politik. Auf Politik. Er hatte vorher schon mit den Assyrern ein heimliches Bündnis geschlossen. Das ist eigenartig. Ja? Die anderen Völker, eigentlich alle Völker dieser Gegend, die haben die Assyrer als Bedrohung verstanden. Und die zwei nördlich von ihm, die wollten ihn mit Gewalt zwingen, dem anti-assyrischen Bündnis beizutreten. Was macht der König? Er meint, er ist besonders schlau. Die Politiker denken das manchmal ja für sich, ne? Von sich. Und er geht sozusagen eine Ecke rum und er sendet einfach zu dem Assyrerkönig. Gibt dem eine Unmasse Geld, alles, was er irgend entbehren konnte. Und sagt, greif doch mal die an. Und dann lassen die von mir locker. Also er wollte sozusagen seine unmittelbaren Feinde loshaben und hat nicht bedacht, was die Zukunft bringt. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, wenn wir an manche Sachen unserer Regierung denken. Also schnell ein Loch stopfen, was die Zukunft bringt, ist doch egal, oder? So denken manchmal Politiker. Und das war natürlich auch damals unheilvoll. Aber naja, ich meine, die Assyrer waren natürlich weit weg im Norden, würden nicht so ohne weiteres einem winzigen Königreich zur Hilfe kommen, das praktisch schon verloren war. Die wollten sowieso da lang. Und der Assyrer, der hatte gedacht, du bist ja bescheuert. Ja, also der gibt ihm auch noch Geld dafür, dass er ihn dann später erobern kann. Also, naja, wie gesagt. Jedenfalls, Israel war in größter Bedrängnis, als der König gerade die Wasserleitung da inspizierte am oberen Teich, wo Jesaja ihn treffen würde. Das haben wir gestern schon mal gelesen, den gleichen Text. Und jetzt erkläre ich eben mal den Hintergrund. Zunächst aber, bevor wir das lesen, müssen wir noch was uns angucken. Und zwar aus dem zweiten Buch Chronik steht das. Das lese ich nach der Elberfelder Bibel. 2. Chronik 28, Vers 17 bis 19. Hier merken wir, was noch passierte in dieser Zeit. Also, ja, die Bedrohung war schon schlimm genug. Die Syrer konnten selbst vom Süden herkommen, die konnten vom Osten her einfallen. Vom Norden war das Nordreich Israel und Juda war sehr bedroht. Und jetzt steht hier, 2. Chronik 28, Vers 17, die Edomiter nämlich waren abermals gekommen und schlugen Juda und führten Gefangene weg. Die Edomiter waren auch vom Süden gekommen. Und die Philister, die kamen vom Westen, von der Küste her. Die Philister fielen ein in die Städte der Niederung und des Südens von Juda und nahmen Bet-Shemesh ein und Ajalon und Gederoth und Socho und seine Tochterstädte und Timna und seine Tochterstädte und Gimso und seine Tochterstädte und sie wohnten dort. Denn der Herr demütigte Juda um des Ahas, des Königs von Israels willen, weil er in Juda Zügellosigkeit zugelassen und in seiner Untreue treulos gegen den Herrn gehandelt hatte. Das ist die Situation. Und der König muss das Schlimmste befürchten und er besichtigt wahrscheinlich einige Verteidigungsanlagen eben da, ja, an dieser Wasserleitung beim oberen Teich. Und es wird also genau beschrieben, eine Gegend in Jerusalem. Und jetzt lesen wir nochmal Jesaja 7, Vers 3. Ich lese nach meiner Übersetzung. Da sagte Jahwe zu Jesaja, geh mit deinem Sohn Shear-Jashub hinaus auf die Straße, die zu dem Feld führt, wo die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen, an das Ende der Wasserleitung beim oberen Teich. Dort wirst du König Ahas treffen. Sag zu ihm, bleib ruhig und handle nicht unüberlegt. Hab keine Angst vor Rezin und Ben-Remalja und ihrem Zorn. Es sind nur qualmende Brennholzstummel. Weil die Syrer unter Rezin und die Ephraimiten unter Ben-Remalja den bösen Plan geschmiedet haben, nach Juda zu ziehen, den Leuten dort Angst einzujagen, ihr Land in Besitz zu nehmen und den Sohn von Tabeal als König einzusetzen, sagt Jahwe der Herr. Das wird nicht zustande kommen. Das wird nicht geschehen. Damaskus wird nur Syriens Hauptstadt bleiben und Rezin nur dort König sein. Es dauert nur noch 65 Jahre, dann wird auch Ephraim zerschlagen sein und als Volk nicht mehr bestehen. Bis dahin ist Samaria nur noch Hauptstadt von Ephraim und Ben-Remalja muss mit Samaria zufrieden sein. Hat euer Glaube keinen Bestand, werdet auch ihr nicht bestehen. Schon im Jahr 722, also 12 Jahre nach dieser Weissagung Jesajas, würde das Nordreich Israel von den Assyrern erobert sein. das Nordreich. Und 65 Jahre später, also vom Zeitpunkt der Weissagung an, wie Jesaja gesagt hat, war die aggressive Umsiedlungspolitik der Assyrer schon beendet. Das war 669. Es lebten fremde Völker im Gebiet von Israel, im Nordreich. Und da hatte sich die Weissagung Jesajas schon vollständig erfüllt. Natürlich, das kann man jetzt leicht sagen, weil wir ja die Geschichte kennen, wie sie ausgeht. Aber eben zu diesem Zeitpunkt, als Jesaja das dem König sagte, da wusste der das alles natürlich noch nicht. Und er hatte nur die Chance, entweder auf Gott zu hören, auf das, was der Prophet ihm sagte, oder einfach so weiterzumachen wie bisher. Das war die Wahl. Jesaja hat sehr deutlich gesagt, hat euer Glaube keinen Bestand, werdet auch ihr nicht bestehen. Und das ist ein sehr schöner Satz, der heute genau noch so gilt. Und ich will es nochmal lesen nach der Elberfelder. Also Kapitel 7, Vers 9. Ja, Elberfelder übersetzt, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ja, das ist es. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Ohne Glauben an Gott, an den lebendigen Gott, hat mein Leben keinen Bestand. Dann wird es spätestens mit meinem Tod völlig zu Ende sein. Dann gibt es keine Hoffnung und Zukunft. Das kann man also durchaus auch auf sich persönlich beziehen. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Dann hast du keine Hoffnung. Nun, damals der Ahas, der König, er verließ sich nicht auf Gott, sondern er verließ sich auf seine Politik und auf Aberglauben. Das waren seine Größen. Aberglaube und Politik. Von Gott will man nichts wissen. Es ist übrigens immer dieses unheilvolle Bündnis. Ich meine, Politiker haben oft sehr, das muss man auch bedenken, die haben oft sehr schwere Entscheidungen zu treffen. Die wissen auch wirklich nicht immer alles. Und die wissen nicht, welche Auswirkungen dieses oder jenes Gesetz hat. Oder diese oder jene Entscheidung. Und es ist heute nicht anders. Viele Politiker lassen sich heimlich mit Mächten ein. Das würden sie niemals zugeben. Aber von einigen ist es bekannt, auch von einigen deutschen Politikern, dass sie Leute fragen, die wir als Wahrsager bezeichnen würden. Und das ist auch nicht anrüchig letztlich. Das macht ja heute alle Welt. Esoterischen Schwachsinn kann man jederzeit von sich geben. Aber an den Gott zu glauben, den Gott der Bibel und an Jesus Christus, seinen Sohn, das kommt den Leuten so absurd vor. Aber natürlich, diese anderen Götter und Götzen und Ideologien und Ideen und was sie alles haben, die haben natürlich eins für sich, die sind ungeheuer bequem und die haben keinerlei Moral. Da kannst du machen, was du willst. Der Gott der Bibel hat eine Ordnung. Und der erwartet auch, dass man sich danach richtet. Das ist ein großer Unterschied. Und genau das wollen die Leute nicht ertragen. Nun, wir lesen weiter. 2. Könige 16. Wie ging das aus mit dem Ahas oder wie ging das weiter? 2. Könige 16, Entschuldigung, man muss immer ein bisschen springen, aber das ist auch das, was die Propheten manchmal so schwierig macht. Man muss also mehrere Bibelstellen gleichzeitig lesen, sozusagen, wenn man die Propheten, die Situation auch der Prophetie damals verstehen will. Jetzt 2. Könige 16, Abvers 7. Da sandte Ahas Boten an Tiglath-Pileser, den König von Assur, und ließ ihm sagen, dein Knecht und dein Sohn bin ich. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das ich in dem Haus des Herrn und in den Schatzkammern des Königshauses vorfand, und sandte es als Geschenk dem König von Assur. Es ist ganz klar, dass der König nichts wissen wollte Das war ja schon vorausgegangen, als ich eben gelesen habe. Ich habe es auch schon erzählt. So. Und Jesaja, jetzt springen wir wieder zurück zu Jesaja 7, Vers 10. Jesaja bietet seinem König sogar an, also wenn du willst, fordere dir ein Zeichen von Gott, ein Wunderzeichen. Lesen wir mal, Jesaja 7, Vers 10. Jahwe sprach weiter zu Ahas und ließ ihm sagen, fordere dir ein Zeichen zur Bestätigung von Jahwe, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Höhe des Himmels oder der Tiefe der Totenwelt. Also, der hätte die unheimlichsten Sachen fordern können. Der hätte fordern können, dass sein Vater wieder aufersteht oder so, ja? Hat Gott ja gesagt. Und die Antwort des Königs lautet, doch Ahas erwiderte, nein, ich will kein Zeichen verlangen. Ich will Jahwe nicht auf die Probe stellen. Das klingt doch sogar ganz, ganz gut fromm, ne? Und viele Bibelleser, die das so hier in diesem Zusammenhang nur lesen, die merken, naja, die denken, ja, das ist doch, ja, man soll doch nicht Gott auf die Probe stellen. Man soll doch Gott nicht versuchen. In Wirklichkeit war das hier in fromme Worte gekleidet, eine kalte Ablehnung. Dieser Mann wollte ja nichts mit Gott zu tun haben. Es ist der blanke Hochmut. Das ist praktisch die Abweisung dieses Gottes Israels. Ich will nichts mit dem zu tun haben, der kann mir sonst welche Zeichen tun. Ich vertraue auf meine Politik, auf mein Geld und auf meine Götter. Ich habe schließlich meinen Sohn geopfert. Lebendig verbrennen lassen. Und das Merkwürdige passiert, dann gibt Jesaja eine höchst erstaunliche Botschaft weiter an seinen König. Die kann man kaum fassen, an dieser Stelle jedenfalls. Vers 13, da sagte Jesaja, hört zu, ihr vom Königshaus. Reicht es euch nicht, dass ihr Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren? Deshalb wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Er wird Dickmilch und Honig essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Und bevor er alt genug ist, Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen dir jetzt graut. Das muss man sich mal vorstellen, was Jesaja hier im Auftrag Gottes diesem seinen König, der nichts wissen wollte von ihm und seinem Gott, was er dem für eine Verheißung gibt. Aber weil er nicht hören wollte, wendet sich Jesaja sozusagen an das ganze davidische Königshaus, die Nachkommen eingeschlossen. Und Bibelkenner wissen ja, dass sich diese Prophezeiung ja erfüllt hat im Neuen Testament, also vor 2000 Jahren, also ungefähr 700 Jahre später. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, das heißt also Gott mit uns, nennt. Schauen wir uns mal die Erfüllungsgeschichte zunächst an, diese, die uns am bekanntesten ist. Es kommt dann noch eine. Aber zuerst mal diese hier. Jungfrau, das meint eine unverheiratete junge Frau, bei der damals natürlich Jungfräulichkeit vorausgesetzt ist. Das ist eindeutig im Alten Testament. Und Matthäus berichtet, wie sich diese erstaunliche Verheißung erfüllt hat. Also wie gesagt, reichlich 700 Jahre später. Ich lese mal Matthäus 1, ab Vers 18. Ihr lest das vielleicht auch in ein paar Wochen wieder, wenn Weihnachten ist oder so, da liest man ja gern diese Geschichte. Aber ich lese jetzt auch mal schon. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrechter Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht zum Gespött werden zu lassen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria, deine Frau, öffentlich zu dir zu holen. Denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Und jetzt kommt's. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, und holte seine Frau zu sich. Doch hatte er keine geschlechtliche Gemeinschaft mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren und er ihm den Namen Jesus gegeben hatte. Manche Bibelleser wundern sich auch darüber, warum Jesus nicht doch wörtlich Immanuel genannt wurde. Die Prophezeiung sagt das ja, er wird ihn Immanuel nennen. Die Erklärung liegt einerseits darin, dass unser Herr sozusagen inhaltlich erfüllt hat, was der Name Immanuel bedeutet. Wir haben es ja mehrfach gehört, es bedeutet, Gott ist mit uns. Und das hat er gezeigt. Gott war mitten im Volk, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er selbst hat es also voll inhaltlich erfüllt. Und zum Zweiten ist es deswegen so, und das hat ja auch Gott ausdrücklich gesagt, du sollst ihn Jesus nennen. Bedeutet ja auch das Gleiche wie Jesaja, wie wir gestern schon gesagt haben. Ja? Gott, Jahwe ist Heil oder ist Rettung. Und es ist nämlich so, dass diese Weissagung, und jetzt springen wir wieder zurück in die Zeit von Jesaja, dass die gleichzeitig für den damaligen König, für den damaligen ungläubigen König auch eine Verheißung war. Lesen wir nochmal Jesaja 7. Und das ist also auch sehr bemerkenswert. Ich lese nochmal Vers 14 bis 16. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel nennt. Er wird Dickmilch und Honig essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Und bevor er alt genug ist, Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein vor denen, die er jetzt graut. Und ihr merkt, die Weissagung zielt eigentlich auf seine Zeit zuerst, als Ersterfüllung. Und wahrscheinlich müssen wir uns das so vorstellen, dass Gott damals auch schon an ein Mädchen gedacht hat im Königshaus, das in Kürze heiraten würde, schwanger werden und ein Kind namens Immanuel zur Welt bringen würde. Also auch in der damaligen Zeit schon. 2,5 Jahre später, im Jahr 732 vor Christus, als dieses Kind noch ein kleiner Junge war, natürlich, da zerstörte Tiglat-Pileser III. Damaskus. Der Assyrer war bis nach Damaskus gekommen. Damit war der Bund zwischen Syrien und Israel zerbrochen und die Gefahr für Juda erst einmal gebannt. Nun, dass der Junge Dickmilch und Honig essen würde, das war kein gutes, sondern ein schlechtes Zeichen. Wir denken meistens, das war was Gutes, Honig ist doch was Schönes und so. Nur es deutet, wenn wir dann weiterlesen, im gleichen Kapitel, Vers 22, ihr könnt ja mal reingucken, das deutet darauf hin, das Land war verwüstet. Es wuchs nicht mehr, nichts Normales mehr. Aber es gab natürlich noch Rinder. Und die konnte man melken, oder auch Ziegen, die konnte man melken. Und Milch gab es und wilde Bienen gab es auch. Man konnte sich notfalls eine Weile auch so ernähren. Es war also eher in diesem Zusammenhang hier ein schlechtes Zeichen. Vers 16, ja, da steht, als der Junge dann, oder bevor er alt genug ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn ein Junge damals 12 oder 13 Jahre alt war, also 13 ist so meistens das Alter gewesen, dann wurde ein Junge in Israel auf das Gesetz verpflichtet. Also das ist sozusagen religiöse Mündigkeit. Das ist ja heute auch noch so mit 14. Bei uns im Osten, ich weiß nicht, wie ihr das hier macht, aber bei uns im Osten, wir feiern das auch in der Gemeinde. Also wir nennen das, das ist ein blöder Name, aber Sonntagsschulentlassung oder so. Und das machen wir in der Gemeinde auch feierlich und so mit allem, ja, was uns halt so einfällt. Und es ist schon ein wichtiger Einschnitt, denn auch nach unserem Gesetz wird man mit 14 religiös mündig. Das heißt, das Kind könnte durchaus einen anderen Glauben annehmen als die Eltern. Es ist selbstständig geworden, in bestimmter Hinsicht. Ja. Es ist so eine Art Mündigkeitsfeier und das gab es in Israel eben auch. Ja, mit 13 war das der 12-jährige Jesus, ihr kennt die Geschichte, ja, der war das letzte Mal im Tempel vor seiner Mündigkeitsfeier. Mit 13 war er mündig und man nannte ihn dann also ein Sohn des Gesetzes. Das heißt, er wurde auf das gesamte Gesetz Israels verpflichtet. Er konnte dann schon unterscheiden, Gutes und Böses, denn er war auch vom 5. Lebensjahr an natürlich in der Synagoge, beziehungsweise in der Schule. Ja, da hat er also das biblische Hebräisch gelernt und all diese Dinge. Das ist jedenfalls zur Zeit des Herrn Jesus so gewesen. Und hier auch, das war das Alter, was man damals immer angenommen hat, mit 13, 12, 13, wo man also schon selber entscheiden kann, was ist gut und was böse, auch verantwortlich ist. Was ist gut und was ist böse? Da war, zu dieser Zeit, war das Nordreich Israel von den Assyrern erobert. Es ist also genau das eingetroffen, ja. Dann wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen dir jetzt graut. In wenigen Jahren. Jetzt hast du Angst vor diesen beiden, dann werden sie verwüstet sein. Hätte der König dieser Botschaft geglaubt, hätte er vielleicht sein Bündnis gekündigt, aufgekündigt mit dem Assyrer und das Volk zum Gebet gerufen, zum Gott Jahwes. Und das Unheilvolle ist ja passiert, der König hat eben nicht geglaubt. Er hat bewusst weiter auf seine heidnischen Praktiken, auf seine Politik gesetzt. Das Verrückte ist, und das klingt manchmal so widersinnig in unserer Erfahrung und manchmal auch in der Geschichte, scheinbar hat es zunächst geklappt. Wir haben ja jetzt, wir sind ja viel später in der Geschichte, wir können also das Ende schon angucken, ja? Der noch nicht. Und was war das Nächste? Wir müssen wieder in 2. Könige reingucken. 2. Könige 16, Vers 9. Das Erstaunliche ist ja, das passiert tatsächlich, der assyrische König hört auf diesen Winzling da in Juda, in Jerusalem. Da hörte der König von Assur auf ihn, 2. Könige 16, Vers 9, und der König von Assur zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner gefangen fort nach Kir. Rezin aber tötete er. Und der König Ahas zog, und jetzt kommt noch was anderes, das müsst ihr euch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen oder im Ohr oder wo auch immer. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, aber die ist so typisch. Also, naja, ihr könnt selber lesen, ich wollte jetzt noch nichts Drastisches dazu sagen. Der König Ahas zog Tiglath-Pileser dem König von Assur entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da schickte der König Ahas dem Priester Uriah eine Nachbildung des Altars und seine Maße seiner ganzen Ausführung entsprechen. Und der Priester Uriah baute den Altar ganz nach dem, was der König Ahas aus Damaskus geschickt hatte. So machte ihn der Priester Uriah, bis der König Ahas aus Damaskus kam. Und als der König Ahas aus Damaskus kam, da sah der König den Altar und der König trat an den Altar und stieg auf ihm hinauf. Dann ließ er sein Brandopfer und sein Speisopfer als Rauch aufsteigen und goss sein Trankopfer aus und sprengte das Blut seiner Heilsopfer an den Altar. Den bronzenen Altar aber, der vor dem Herrn stand, den rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, von der Stelle zwischen dem neuen Altar und dem Haus des Herrn. Vers 17. Und der König Ahas brach die Schlussleisten an den Gestellen ab und entfernte die Kessel, die darauf waren. Und er ließ das Meer von den bronzenen Rindern, die darunter waren, herunternehmen und setzte es auf ein Steinpflaster und die überdachte Sabbathalle, die man am Haus gebaut hatte, und den äußeren Eingang des Königs veränderte er am Haus des Herrn wegen des Königs von Assur. Ein König, der Gott nicht mehr vertraut, kriecht vor den Menschen. Was war das anderes als eine üble Kriecherei? Da fuhr er extra nach Damaskus und sah, dass der König von Assyrien dort einen Altar hatte. Er guckt sich den Altar genau an und baut ihn genauso nach und stellt ihn in den Tempel Jahwes. Und den eigentlichen Altar des Herrn, der seit Salomos Zeiten dort stand, rückte er zur Seite. Den hat er für andere nebensächliche Dinge, für Wassergerei, hat er den dann verwendet. Aber hier, guck mal, ich habe den Altar. Ich bete jetzt die Macht an. Und die neue Macht heißt Assyrien. Die wird angebetet. Wie viele Menschen kriechen vor anderen, kriechen vor der Macht. Es ist etliche Jahre her, ich habe da mal einen Artikel geschrieben über den Heinrich Heine und die letzten Jahre seines Lebens. Da gibt es ja angeblich so ein Gedicht. Dieses Gedicht ist gefälscht, das stammt mit Sicherheit nicht von ihm, aber er ist trotzdem umgekehrt. Es gibt also in etlichen seiner Bücher, in den letzten Büchern, die er geschrieben hat, in den Vorworten und so Hinweise darauf, dass er wirklich zum Gott seiner Väter, das meint also zu Israels Gott, zurückgekehrt ist, Heinrich Heine. Und da sagt er so ungefähr, ich habe den Satz jetzt nicht genau im Kopf, aber ich war demütig und kriechend vor den Menschen. Nee, er sagt so, unsere Väter, das waren wackere Leute und die waren demütig vor Gott, aber stolz vor den Menschen. Die haben sich immer wieder empört auch, ja, und waren unabhängig, aber ich habe den Gott meiner Väter verleugnet und war demütig und kriechend vor den Menschen. Das hat dieser König Ahas bewiesen. Man betet die Macht an, die Politik. Und man demütigt sich aber nicht vor Gott. Das ist immer die Konsequenz. Und das ist ja das, was Leute heute so schwer ertragen können. Wenn ein Mensch sich nicht scheut, sich zu Gott zu stellen. Oder selbst, wie es noch relativ intelligent gemacht wurde von diesem italienischen Professor, der ja letztens hier aus der EU-Regierung sozusagen rausgeflogen ist, nur weil er gesagt hat, ich darf doch persönlich Homosexualität für Sünde halten. Ich werde das nie politisch sagen, aber persönlich darf ich das doch glauben, oder? Ich darf doch glauben, dass es sinnvoll ist, wenn eine Frau Kinder hat und wenn der Mann für sie sorgt. Das ist doch was Sinnvolles, oder? Hat er gesagt, ja. Das hat ihm sein Amt gekostet. Also man fragt sich schon manchmal, ja, was los ist. Aber Leute, die Menschen, die wirklich Gott vertrauen, können unabhängig sein von anderen. Und das macht solche Herrscher immer sehr nervös. Das war auch in DDR-Zeiten schon so, bei uns. Christen sind Menschen, die auf eine höhere Macht vertrauen. Von daher müssen sie nicht kriechen vor den Mächtigen dieser Welt. Das ist das Faszinierende. Aber einer, der sich in ihre Fänge begibt, der immer mitmacht, ja, der alle möglichen Kompromisse schließt. Bei uns damals hat es bedeutet, also in meiner Jugendzeit, dass man eben auch in die FDJ ging und auch also Jugendweihe machte und Konfirmation und ja, man wollte christlich sein und machte das andere mit. Heute sieht es wieder anders aus, aber es gibt diese Verhaltensregeln immer wieder. Demütigend, wie dieser jüdische König dem mächtigen Assyrer in den Hintern kriecht. Äußerlich gesehen wurde der Gottesdienst Israels moderner gemacht. Also das kommt natürlich immer unter diesem Aspekt. Da wurde ein neuer, schöner Altar gebaut und der andere wurde beiseite gerückt. Na gut, den konnte man auch noch ein bisschen verwenden, aber äußerlich gesehen war das doch toll. Und ihr dürft doch nicht so altmodisch sein, ihr Christen. Genützt hat es überhaupt nichts. Wie man sich ja gut denken kann. Also man muss immer in Klammern sagen, wir können uns das jetzt natürlich gut denken, weil man die Geschichte schön der Reihe nach betrachten kann. Aber eigentlich ist es schon so, man kann wenigstens daraus lernen. Ich lese weiter, 2. Chronik, 28, Vers 20. Und Tiglath-Pileser, der König von Assur, zog gegen ihn und bedrängte ihn, anstatt ihn zu unterstützen. Ist doch klar eigentlich, ne? Wenn der so dumm ist und mir auch noch Geld dafür gibt, damit ich ihn belagere und alle den Rest auch noch einnehme, der stört ja auf dem Weg nach Ägypten darunter. Also, das kann man nicht fassen. Also, er bedrängte ihn, anstatt ihn zu unterstützen. Obwohl Ahas nämlich das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Obersten beraubt und alles, was er geraubt hatte, dem König von Assur gegeben hatte, wurde ihm keine Hilfe zuteil. Jesaja hatte den König noch gewarnt vorher. Er hatte ihn gewarnt, sich mit den Assyrern einzulassen. Springen wir wieder zurück zu Jesaja 7, Vers 17. Da sagt Jesaja: Aber Jahwe wird über dich, dein Volk und deine Familie eine Unglückszeit kommen lassen, wie es sie seit der Trennung Ephraims von Juda nicht gegeben hat. Das Unglück wird der König von Assyrien sein. An dem Tag wird Jahwe sowohl den Fliegenschwarm aus dem Nildelta von Ägypten als auch den Bienenschwarm aus Assyrien herbeipfeifen. Sie werden kommen und sich überall niederlassen, in Talschluchten und Felsspalten, in Dornenhecken und an jeder Wasserstelle. Was hatte Jesaja noch gesagt? Und dann, erinnert euch an gestern, ein Jahr später ungefähr, wird sein zweiter Sohn geboren, dem er ja auch diesen komischen Namen geben soll. Jesaja 8, Vers 3. Und ich lese nochmal, da sagte Jahwe zu mir: Nenne ihn schnell Raub, rasch Beute. Denn ehe der Junge Vater und Mutter sagen kann, werden die Reichtümer von Damaskus und die Schätze Samarias dem König von Assyrien vorangetragen. Das heißt, dieser Name des zweiten Sohnes vom Jesaja war sozusagen einerseits eine Hoffnung für Juda. Juda wird noch nicht zerstört, jedenfalls nicht ganz, sondern nur das Nordreich Israel und die Syrer. Ja, und all die Schätze des Nordreichs Israels und der Syrer, die werden dem König von Assur vorangetragen, das heißt, die nimmt er als Beute mit. Das wurde damals von der pro-assyrischen Partei in Juda sehr bejubelt, aber es war ein Fehler. Es war ein schlimmer Fehler, Assyrien zu wählen und Jahwe beiseite zu lassen. Vers 5, Kapitel 8, Jesaja 8, Vers 5. Weiter sagte Jahwe zu mir, oder mache ich mal gucken, ob es überhaupt stimmt. Ja. Weiter sagte Jahwe zu mir: Weil dieses Volk das ruhig dahinfließende Wasser im Kanal von Schiloach verachtet und sich über Rezin und Ben-Remalia freut, wird der Herr die große und reißende Flut des Euphrat über sie kommen lassen, nämlich den König von Assyrien mit all seiner Heeresmacht. Wie ein Strom, der anschwillt und über alle Ufer tritt, wird er sich bis nach Juda hin wälzen und alles überfluten, sodass den Bewohnern das Wasser bis zum Hals steht. Die Ausläufer dieser Flut bedecken dein Land weit und breit, Immanuel. Doch Jesaja hatte noch mehr gesehen. Er hatte gesehen, dass der Sieg für das einfallende Heer nicht von Dauer sein würde, denn Gott würde dennoch über sein Volk wachen. Vers 9. Tobt, ihr Völker, und erschreckt. Hört zu, Nationen in der Ferne, rüstet nur, ihr werdet doch zerschmettert. Rüstet nur und resigniert. Schmiedet ruhig Pläne, sie werden in die Brüche gehen. Beratet euch so viel ihr wollt, es kommt doch nichts dabei heraus, denn Gott steht uns bei. Das alles wusste Jesaja, empfing er von Gott, sagt es auch seinem König. Aber könnt ihr euch vorstellen, was das heißt für den Propheten? Das bedeutet praktisch Hochverrat. Damals. Er kam in die Gefahr, selber angeklagt zu werden, wenn er der herrschenden Politik nicht folgte. Später ist es ja passiert mit seinem Nachfolger, dem Propheten Jeremia, der 100 Jahre später ungefähr weissagte. Der ist wirklich des Hochverrats dann angeklagt worden. Aber dann machte der Herr dem Propheten Jesaja noch einmal darauf aufmerksam, und es ist sozusagen auch für den Gläubigen eine Ermutigung, ja, in so einer verrückten Zeit, wo scheinbar alles gegen uns steht, ja, wo man nichts sieht als Feinde und Schwierigkeiten und alles Mögliche, also gleichsam wie unsere Zeit heute. Dass Gott uns klar macht: Du, vertraue doch auf Jahwe. Lesen wir mal weiter, Vers 11. Denn so sprach Jahwe zu mir, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, den Weg dieses Volkes mitzugehen. Also jetzt wird auch der Prophet selber gewarnt. Vers 12. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Ihr müsst nicht fürchten, was sie erschreckt. Doch Jahwe, den allmächtigen Gott, den sollt ihr heilig halten. Vor ihm sollt ihr euch fürchten. Er flöße euch den Schrecken ein. Für die einen wird er das Heiligtum sein, doch für die anderen aus ganz Israel der Stein, an dem man sich stößt, der Fels, an dem man fällt. Für die Bewohner von Jerusalem wird er Netz und Schlinge sein. Viele von ihnen stolpern und kommen zu Fall, verstricken und verfangen sich. Und der Prophet Jesaja, er ist entschlossen, dem Herrn zu folgen und hat es auch bewiesen mit seinem ganzen Leben. Vers 16, er sagt es, Gottes Warnungen will ich gut verschnüren und seine Weisungen meinen Schülern in Verwahrung geben. Und ich will warten auf Yahweh, will hoffen auf ihn, der sich den Nachkommen Jakobs nicht zeigt. Seht, ich und die Kinder, die Yahweh mir gab, ein Wahrzeichen für Israel, ein Zeichen von Yahweh, dem allmächtigen Gott, der auf dem Zionsberg wohnt. Dieser Vers übrigens wird auch im Neuen Testament zitiert, und zwar im Hebräerbrief, und meint natürlich zuerst die Kinder Jesajas, die zwei Söhne, die wirklich also auch durch ihren Namen das Hinweiszeichen waren. Aber es scheint durch sozusagen, das ist manchmal bei der Prophetie so, dass es also eine erste Erfüllung hat, aber die eigentliche dann erst später kommt. Ja, so ist das, so ähnlich ist das hier auch. Der Hebräerbrief deutet das nämlich an, dass das auf den Herrn auch hinzielt, die Kinder, ja, die Gott mir gegeben hat, und auf uns, auf die Gemeinde. Noch was zum Schluss. Die Leute, ich habe es eigentlich schon mal gesagt, aber wir lesen es auch noch mal, die Leute, die nicht mehr auf Gott hören und ihren politischen Plänen folgen, die fangen dann auch an zu glauben. Aber auf einer viel tieferen Ebene. Es ist einfach so, wer den Glauben an den lebendigen Gott ablehnt, er landet fast immer im Aberglauben. Und lesen wir noch diese Schlusssätze, also Jesaja 8, Abvers 19. Und wenn sie euch auffordern, von den Totengeistern Auskunft zu holen, von den Wispernden und Murmelnden, dann erwidert, soll ein Volk denn nicht seinen Gott befragen? Sollen die Lebenden sich von den Toten helfen lassen? Zurück zur Weisung Jahwes und zu seinen Warnungen. Das war das Motto der Gläubigen. Das ist das Motto jeder Erweckung in jeder Zeit. Zurück zu den Weisungen Jahwes, zu seinen Warnungen, zu seinem Wort. Das gilt. Und es weiter, wer nicht so denkt, für den gibt es kein Morgenrot. Verdrossen und hungrig streift er durchs Land. Der Hunger macht ihn rasend und er verflucht seinen König und seinen Gott. Er blickt nach oben und starrt auf die Erde und sieht nur bedrückende Finsternis, Not und Verzweiflung. Er ist hineingestoßen in lichtlose Nacht. Liebe Geschwister, es gibt keine Alternative zum Glauben an den lebendigen Gott. Keine wirkliche Alternative. Es gibt nur Verzweiflung ohne Gott. Was für eine Chance haben wir heute, die wir diesen Gott noch besser kennen dürfen als damals, Jesaja, durch seinen Sohn, durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Es lohnt sich unter allen Umständen, ihm zu folgen.